Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23. Heute diskutieren Franziska von Lewinsky, CEO der Syzygy Group, Anke Drewicke, Marketing Director von Peloton und Gudrun Hams-Weimeke, CMO von Dermasense, darüber, wie Kundennähe auch im digitalen Raum geschaffen werden kann und welche Kanäle dabei eine ganz wichtige Rolle spielen. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zum ersten Panel am heutigen Tag. Ich freue mich sehr. Ich möchte mich kurz vorstellen, damit jeder weiß, wer die Moderation macht. Ich bin Franziska von Lewinsky, ich bin CEO der Syzygy Gruppe. 2000 habe ich vom Ingenieurwesen in die Digitalwirtschaft gewechselt. Es hat mich damals wahnsinnig fasziniert, was da so passierte, wie digitale Technologien die Welt kleiner machten und vernetzten. 2002 habe ich dann tatsächlich den ersten Online-Ticketverkauf für die FIFA organisiert. Damals fanden wir uns wahnsinnig cool, dass wir Tickets übers Internet verkaufen wollten. Heute kriegt man eigentlich nur noch digital Tickets für die FIFA, jetzt für die jetzige Weltmeisterschaft. Ich bin nach wie vor unglaublich fasziniert von dem, was digital kann, wie digital Dinge besser machen kann, wie digital Dinge zusammenführen kann und wie digital tatsächlich den Unterschied machen kann. Und mittlerweile, klar, Marketing und Vertrieb, das ist natürlich heute unser Thema, aber auch für die Gesellschaft. Und digital kann auch einen Beitrag zu den großen Themen unserer Zeit leisten. Davon bin ich überzeugt. Heute wollen wir nämlich darüber sprechen, welche Rolle digital für die Kundenbeziehung eigentlich spielt. Die meisten Kontaktpunkte mit einer Marke sind heute digital. Digitale Kontaktpunkte können Services sein, können Websites sein, digitale Contents. Und was wir immer wieder merken, ist, dass die Benutzung dieser Kontaktpunkte ja keine Belästigung ist, wie möglicherweise Werbung, und diese Services freiwillig genutzt werden, weil Bedürfnisse gestillt werden. Und da glaube ich persönlich dran, dass es eine Riesenchance für Marken ist, weil wir auch technologisch sehr viel weiter sind als vielleicht noch vor 10 Jahren. Wir können die Customer Journey jetzt zusammenführen, wir können die einzelnen Bereiche vernetzen und darin steckt ganz, ganz viel Kraft, wenn wir das denn hinbekommen und richtig machen. Und ich freue mich sehr und ich möchte jetzt nochmal ganz offiziell begrüßen, dass wir heute mit 2 Marketingverantwortlichen aus den unterschiedlichsten Bereichen sprechen können, aus den unterschiedlichsten Branchen. Das ist einmal Anke Drewicke, CMO von Peloton. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Anke, herzlich willkommen.
Vielen Dank. Dankeschön.
Und das ist Gudrun Hams-Weimeke von der Dermasense P&M Cosmetics GmbH, also aus der Beauty-Welt. Ein ganz anderer Bereich. Herzlich willkommen, Gudrun. Wie schön, dass wir uns über diesen Weg kennenlernen und toll, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, liebe Franziska. Ich freue mich auch dabei zu sein und bin sehr gespannt.
Wir wollen einsteigen damit, dass wir ein bisschen erstmal über eure Produkte sprechen, damit jeder es genau einordnen kann, um dann weiter ins Digitale zu gehen. Ich vermute, dass Peloton wahrscheinlich ganz vielen hier schon bekannt ist. Peloton hat einen riesen Aufstieg, genau im Hintergrund bei Anke zu sehen, in der Corona-Zeit machen können. Und Anke, erzähl doch mal bisschen, wie das zusammenspielt. Ihr habt Hardware, ihr habt eine Community, ihr habt ganz großen Content-Teil, ihr seht euch auch als Content-Company. Wie hängt das alles zusammen? Was war denn eigentlich zuerst da? Und würde das eine ohne das andere funktionieren? Erzähl mal ein bisschen darüber.
Genau, tatsächlich ganz interessante Frage, weil das, was ihr hier bei mir im Hintergrund seht, das ist natürlich das, was wir auch in der Kommunikation immer nach vorne stellen, nämlich die Hardware, die wir quasi so erstellt haben und so entwickelt haben, dass sie überall hinpasst, also in jedes Schlafzimmer, so wie hier bei mir, aber auch in jedes Wohnzimmer. Deswegen das Ganze auch den Designansprüchen genügt, die jeder heute an seine Wohnung und sein Zuhause hat. Aber das eigentliche Produkt oder der eigentliche USP ist bei uns tatsächlich die Content-Plattform. Und tatsächlich ist es so, dass es uns insgesamt darum geht, ein hochqualitatives Fitnesserlebnis zu schaffen, in dem Zusammenspiel zwischen Hardware und Content. Wie gesagt, die Hardware liefert sozusagen irgendwie den Entry und Access in diese Content-Plattform, die ich dann über den Screen erreichen kann und wo ich mir dann entsprechend mein Kursprogramm zusammenstelle und über das ich dann halt auch andere Mitglieder finde, mit denen ich zusammen dann in diesem Kurs zusammen die Fitness mache, das Workout mache, das ich mir da gerade zusammengestellt habe und dass ich vielleicht irgendwie auch im Fitnessstudio immer gerne gemacht habe und jetzt auch bei mir zu Hause tatsächlich dort und dann machen kann, wenn ich es möchte. Und ich tatsächlich, was uns auszeichnet, ist, dass wir einen hohen Anspruch nicht nur an die Hardware haben. Ich hatte gerade schon das Design-Element erwähnt, sondern auch insbesondere an unseren Content. Also wir haben über 50 Trainer, 8 davon mittlerweile in Deutschland. Die sind alle zertifiziert. Die haben mindestens, auch wenn sie vorher bereits als Trainer gearbeitet haben, haben die eine 6 Monate Onboarding, das sie tatsächlich irgendwie absolvieren. Es gibt keine Qualitätskontrollen des Contents, um tatsächlich diesen Qualitätsanspruch immer auf einem sehr hohen Level irgendwie zu halten und darüber, wie gesagt, insgesamt einfach ein ideales Fitnesserlebnis herzustellen jeden Tag. Und das sind tatsächlich 2500 Kurse im Quartal für über 6 Millionen Mitglieder weltweit. Also das ist schon ein ordentlicher Anspruch, auch ein ordentlicher Aufwand, der da tatsächlich generiert wird. Also Bike ist immer nur so die Hälfte des Produkts. Das eigentliche Produkt steckt eigentlich in den Screen.
Ja, das heißt, die digitale Experience ist ja eigentlich Teil eures Produktes. Das kann man ja gar nicht trennen. Es geht ja weit über Marketing und Vertrieb hinaus an dieser Stelle. Das eine ohne das andere würde ja nicht funktionieren. Ist es von Anfang an zusammengedacht worden? Weißt du das, als das entstanden ist?
Naja, also ja, das ist zusammengedacht worden, weil aber ehrlicherweise, also eigentlich so wie es sein soll, digital irgendwie nur das Mittel zum Zweck ist. Ne? Also es ist jetzt irgendwie nicht, es kam aus dem Insight heraus, irgendwie, dass der Gründer John Fooley damals immer Kurse gebucht hat, diese Fitness, also Spinning Bike Kurse, die man tatsächlich einzeln buchen kann und tatsächlich jedes Mal irgendwie seine Buchung verfallen ist, weil er es einfach nicht hinbekommen hat, so wie es uns allen manchmal geht. Job und Familie und irgendwie dann schafft man es doch abends irgendwie nicht mehr hoch vom Sofa und unfassbar frustriert war, dass ständig diese unangetastete Sporttasche neben der Haustür stand und gedacht hat, Mensch, irgendwie muss das doch möglich sein, dieses Spinning-Erlebnis auch unabhängig vom Ort und unabhängig von der Zeit herzustellen und ist dann darüber gekommen, dieses Spinning-Bike tatsächlich zu sich nach Hause zu holen und dann über einen Screen tatsächlich eine Möglichkeit zu finden, dann mittels digitalem das ganze Erlebnis halt auch zu Hause herzustellen. Also digital, so wie es sein soll, wie ich immer finde, nämlich Mittel zum Zweck.
Absolut. Was ich so toll finde bei euch, sind die Community-Features. Vielleicht kannst du da noch drüber erzählen. So High Five alleine finde ich schon super, weil das für mich auch so wirklich das Produkt nochmal ausmacht, diese Motivation wiederzukommen, auch eher ein Stück weit durch die Community.
Genau. Also das ist tatsächlich ein wichtiger Aspekt. Wir sind eine Mitglieder-Company. Der Gründer war im Grunde genommen auch das erste Mitglied. Das heißt, wir machen alles für unsere Mitglieder. Und es gibt sämtliche Inspiration, da kommen wir ja gleich auch nochmal drauf. Und Motivation kommt aus der Community. Das ist irgendwie eine ganz wichtige Inspirationsquelle tatsächlich für uns. Und diese Community funktioniert tatsächlich auf dem Screen oder in dem Kurs digital so, dass ich eingeblendet bekomme, wer sich mit mir zusammen gerade in dem Kurs befindet. Das ist dann eine ungefähre Altersspanne genannt und tatsächlich der Ort, an dem sich derjenige gerade eingewählt hat. Und dann sitze ich da zusammen in einem Kurs irgendwie abends insbesondere mit ganz vielen Leuten, die dann in New York, in Miami, ja, in London, keine Ahnung, Brisbane sitzen, was natürlich ein unglaubliches Gefühl ist. Weil das trotzdem, und das, ich habe ehrlicherweise irgendwie nie geglaubt, dass man das tatsächlich digital herstellen kann, dass man so ein Zugehörigkeits- und Zusammengehörigkeitsgefühl darüber erzeugen kann, weil wir machen ja alle in der Sekunde den gleichen Kurs, ja, und buchen und schwitzen und heulen und singen vielleicht mit. Und das, ja, Zusammen- und Zugehörigkeitsgefühl durch diese Physis irgendwie, die man da tatsächlich auch einbringt, dass ich das auch digital erzeugen kann oder dass das virtuell übertragbar ist, das ist tatsächlich
Mich hat das auch fasziniert. Ich habe das mal einmal in der Corona-Zeit erlebt. Ich weiß nicht, wer hier Yoga macht, aber da gibt es ja die Tradition, man macht über 100 Sonnengrüße zusammen. Ich glaube, es sind 110, 112, wenn ich jetzt mich richtig erinnere. Und es war in der Corona-Zeit wirklich so, jeder machte das in seinem Keller oder in seinem Wohnzimmer alleine und trotzdem war man zusammen. Es hat mich unglaublich fasziniert, diese Energie, die trotz, ja, obwohl es über Technologie ermöglicht wurde, entstanden ist. Also wirklich, ja, Total unglaublich.
Ja, allein, das ist...
Ja, total.
Ja, da geht das tatsächlich irgendwie dann auch nochmal so ein Benefit irgendwie derjenigen, die dann vielleicht irgendwie es tagsüber nicht schaffen, ins Fitnessstudio zu gehen, so wie ich. Ich wüsste nicht, wann ich das tagsüber machen soll, beziehungsweise kann das immer flexibel einpassen, aber weiß, der Trainer ist da und es sind auch ein paar andere da, die das irgendwie mit mir zusammen machen. Und das ist natürlich irre auch von der Motivation, ne?
Ja, total. Gut, dann kommen wir zu euren Produkten. Ganz was anderes. Ich bin ja auch gespannt, was wir an Gemeinsamkeiten oder auch Widersprüchen später noch im Verlauf unserer Diskussion rausarbeiten können. Dermasens macht medizinische Hautpflege. Vielleicht kannst du unseren Teilnehmenden noch mehr über deine Produkte erzählen. Ihr verkauft ja in Apotheken, wie das alles funktioniert, woher ihr kommt. Ich finde es ja auch spannend, du bist ja schon sehr lange bei dem Unternehmen und kannst uns ja wirklich auch erzählen, wie sich das entwickelt hat und welche Rolle digital für euch am Anfang und vielleicht auch jetzt spielt. Das fände ich toll, wenn wir darüber einsteigen und du uns erstmal damit auf die Reise nehmen könntest.
Ja, das mache ich sehr gerne. Wir, Dermasens als medizinische Hautpflege, ist gegründet worden von Hautärzten und einer Apothekerin vor 30 Jahren oder 31 Jahren. Und in der Zeit gab es ja digitale Möglichkeiten noch gar nicht. Hätten wir sie da gehabt, hätten wir, glaube ich, schon damals sehr viel mehr Geschichten erzählen können. Aber der erste Weg der Produktempfehlung ging über den Dermatologen oder Dermatologinnen, die Produkte suchen, die Hautprobleme lösen. Wir haben ja ganz oft eine Situation, auch heute noch, dass jemand mit einem Hautproblem in eine Hautarztpraxis geht und da nicht unbedingt immer die große Kanone benötigt, also nicht immer ein Arzneimittel, nicht immer ein Cortison oder nicht immer ein Antibiotikum, sondern auch manchmal eine Anleitung für eine konsequente Hautpflege mit sehr guten Produkten bekommt und dann natürlich auch ein Pflegeprogramm bekommen sollte, was da passt. Die Produkte selber sind natürlich, da sie in einem Unternehmen mit der Historie entwickelt worden sind, von Anfang an so angelegt worden, dass ein Hautarzt sie auch empfehlen kann. Also das ist wirklich immer das, da sind Produktkonzepte, die sich auf eine Hautmissbefindlichkeit oder Hauterkrankung ausgerichtet haben, wie beispielsweise die Akne, die Neurodermitis, während die Rosacea, und da sind ganze Pflegeprogramme entstanden, die wir mit Produkten, die inzwischen auch vom Namen her zusammengehören, also dass man in diesen Programm selber nochmal sich leichter zurechtfindet, aber immer auch ein komplettes Programm von Reinigung, Pflege für morgens, für gegebenenfalls Sonnenschutz dazu, antientzündliche Wirkung, die ich dann benötige und oder Unterstützung in dem Fall habe. Und das ist jetzt, wenn ich es erkläre, schon sehr komplex. Also damals sind 50 Hautpflegeprodukte, die muss man erstmal auseinanderhalten. Und das schafft man dann, wenn wir einen Dermatologen haben, der versteht, oder eine Dermatologin, die verstehen, was bringen die einzelnen Produkte, wie setze ich sie zusammen, oder auch die Apothekenmitarbeitenden, die sich dann über Schulungen oder selber auch mit den Produkten befassen, die dann sagen können, bei einer Akne beispielsweise nehme ich eine Produktgruppe, die heißt Devora, und dann nehme ich zur Reinigung das Produkt, also in der Reihenfolge. Und das Ganze ist unheimlich angewiesen auf die Beratung. Also wir sind sehr beratungsintensiv, hat aber auch einen unheimlich großen Vorteil, weil wenn ich eine Hauterkrankung habe und in der Hautarztpraxis wird mir geholfen oder in der Apotheke physisch wird mir geholfen, ist das ein unheimlicher Kompetenzgewinn. Und dann natürlich müssen die Produkte kommen. Also wenn das nur die Beratung ist, dann wirkt es allein nicht. Aber wir garantieren oder wissen auch, dass die Produkte, so wie sie konzipiert sind, auch helfen. Und diese Beratung kann man aber genauso gut auch digital sehen, weil wir kommen anders. Also wir kommen natürlich auch, wir haben einen Teil Community-Gedanken, der ist aber erst viel später angesiedelt. Also wir haben auch in dem, was wir machen, in allem, was wir tun, versuchen wir Hautprobleme zu lösen, und dafür benötigen wir Plattformen, um die Informationen dafür rauszugeben zu können. Und früher war es halt klassisch, wir haben die Flyer, Informationsbroschüren für alle Teile unseres Prozesses, also diese dreistufigen Prozesse, gab es sehr aufwendige Materialien. Und inzwischen haben wir aber das Ganze, im Grunde das Auffangbecken ist die Homepage oder Website von Dermasens, weil da werden alle Produkte erklärt, da sind Hautmissbefindlichkeiten erläutert und die Lösung erläutert. Wir haben da immer auch Landingpages zu den Themen, die wir in der Apotheke im Regal lösen oder auch in der Versandapotheke, und können da eine weitere Beratung machen. Wir haben Blogs, die dann nochmal besondere Themen aufnehmen. Das Ganze geht dann ja weiter über externe digitale Plattformen, in denen wir dann auch nochmal Informationen weitergeben können, in denen wir mit Advertorials arbeiten können, Inhalte einspielen können, Weiter geht's dann über die Influencer oder ja, Szene derer, die Produkte auch nutzen und dann Content Creators quasi Erfahrungen mit einbringen. Und da arbeiten wir genauso wieder, dass wir mit ja gut beratenden Menschen, die sich langfristig auch an eine Marke binden, weil die hilft. Also nicht, weil jemand Geld verdienen möchte alleine, sondern da geht es immer darum, dass wir sagen, wir lösen da was. Mit diesem ganzen ja, Baum, den ich gerade aufgemacht habe, bieten sich unheimlich viele Möglichkeiten. Und wir haben, also der Verkaufsort ist Apotheke, hast du ja gerade schon gesagt, Franziska, aber da ist auch ein ganz großer Teil Versandapotheke dabei. Mhm. Also jeder kennt es ja, dass man im Grunde auch, und das ist auch inzwischen komplett über die Gesellschaft von jung bis alt und ganz alt, dass Versandapotheke also das wird auch genutzt. Und ich kann halt mich mit verschiedenen, also ich kaufe mal eine Stimmung in der Versandapotheke nach oder sehe da irgendwas, ich habe einen Banner, Werbung gesehen oder ich habe eine Informations Content gesehen und gucke dann, wo kriege ich die Produkte und kann dann an verschiedenen Stellen kaufen und mich informieren. Also das heißt, wir gucken auch, dass wir da Informationen weitergeben. Und das Spannende mit digital, wir sind natürlich auch recht früh mit digitalen Möglichkeiten eingestiegen, weil das für uns ein Kontakt zur Endkundin gewesen ist, schon um 2000. Also als die ersten Websites so gemacht wurden, wir sind jetzt 190 Mitarbeitende stark. Das war zu Beginn, waren wir eine Handvoll, die aber auch die Möglichkeiten des Internet, also der Daseins, des Daseins in der digitalen Welt unheimlich spannend gefunden haben. Und da auch unheimlich schnell Inhalte reingebracht haben. Und ich glaube, darum sind wir da auch ganz gut aufgestellt.
Ja.
Und alles, was wir jetzt so rausbringen, ist immer eine Mischung. Also wir versuchen schon auch aus dem Digitalen in die Apotheken, auch in die Standortapotheken zu leisten und leiten. Und haben aber auf allem, also ganz vielem auch QR-Codes oder jetzt so eine erste Augmented Reality Experience auf Produkten platziert oder in Anzeigen, Printart und in Kampagnen eben aussteuern. Also wir verbinden da die Welten ganz gut.
Und sehen eure Kundinnen das auch zusammen, euer Produkt und das, was ihr digital anbietet? Wie kriegt ihr das zusammen? Zum Beispiel, wenn eine Kundin in die Apotheke geht, sich beraten lässt, bringt ihr es dann auch vor Ort beim analogen Einkauf zusammen? Im Digitalen, das verstehe ich, aber wie bringt ihr es in der Apotheke zusammen?
Naja, es ist ist es sehr schnell gemacht, aus dem Digitalen in die Apotheke reinzuleiten. Und wenn man eine Apotheke kennt, dann sind da ganz viele junge Frauen, die da arbeiten. Die sind unheimlich digital. Also wir haben die selber auch sind die auch ganz viel Fans unserer Social-Kanäle. Also das sehen wir und erleben wir auch, wie die da reagieren. Der Social, also Facebook und Instagram, sind die Austauschplattformen für Fragen geworden von Kundinnen zu uns hin. Und die Teams in den Apotheken kennen das. Und auch da ist teilweise die haben ja selber auch digitale Displays beispielsweise, in denen dann auch Informationen ausgesteuert wird, wo man dann wieder, da ist die Information, also über dem Beratungscounter beispielsweise ist dann teilweise die Information, und es gibt auch Desk in Apotheken teilweise, wo man in die Beratung gehen kann. Also da gibt es eine Verbindung, die sich da ganz gut schlagen lässt, wobei ich glaube, der Beratungsraum in der Apotheke, wenn man da mal ist, der ist für uns auch schon exzellent. Das, also dieses 1:1 ist für eine medizinische Hautpflege, wo man ja auch, man muss ja ein Beratungsthema, also das ist ein Vertrauen, was man aufbauen kann, wenn man da eine gute Beratung bekommt. Und da sind wir zum Beispiel, nutzen wir den Raum auch für über 200 Aktionstage im Jahr in Apotheken in Deutschland. Also wo wir wirklich einen Tag jemanden vor Ort haben, der dann berät. Da kommt aber interessanterweise manchmal auch über Social dann das Feedback.
Ach, das ist ja spannend. Ja, okay.
Auf gut, man nennt es
ja. Ja, wie arbeitet ihr mit Influencern zusammen? Da würde ich gerne nochmal kurz einsteigen. Ihr müsst ja Contents vorgeben, stimmt ihr das ab? Wie viel Freiheit gebt ihr denen? Das ist ja bei den Produkten eurer Art manchmal nicht so trivial wie vielleicht bei anderen Produkten, die auch stark über Influencer-Marketing vertrieben werden. Wie macht ihr das? Kannst du uns da ein paar Insights zu geben?
Also wir geben keinen Content vor, sondern wir beraten. Also wir haben ganz oft Anfragen von Influencerinnen oder arbeiten auch da mit in Konzepten, also mit Agenturen teilweise. Aber dann suchen wir im Grunde ein Match. Also das heißt, wir suchen intensiv danach, wer passt. Das geht nicht nach der Quantität, sondern nach der Qualität dessen, was wir für uns, also wir sehen jemanden mit einem Hautthema, mit einem Hautproblem, eher für uns passend und gucken uns dann die den Kanal an, schauen, was da passiert. Und dann gibt es eigentlich eine Beratung. Also wir sagen dann, wir können dir die und die Produkte bieten, die das und das auf der Haut erreichen können für dich. Und was machen wir da gemeinsam? Also es geht immer im Dialog. Die sagen nicht, sag bitte, also gib diese Argumentationskette von dir, sondern wir fragen, was hast du für ein Thema? Wir geben dann die Produkte und die Lösungen, die sich da ergeben könnten. Und dann wird gemeinsam, also dann werden im Grunde Inhalte erarbeitet, es werden Fragen auch geklärt. Das ist also sehr, sehr engmaschig auch im Dialog. Und wir lassen die Creators im Rahmen ihrer Welt das dann ausgestalten. Natürlich gucken wir nochmal drüber, weil teilweise, also manchmal ist dann einfach der Produktname wird falsch ausgesprochen. Wir haben ja sehr medizinische Produktnamen, weil es ja auch, also in der seborische Haut zum Beispiel mündet in einer Produktlinie, die heißt Sebora. Das muss man dann auch wissen und aussprechen können. Aber da wird nichts irgendwie gerade gebogen, wo wir sagen, das muss jetzt anders, das passt nicht. Entweder passt eine Produktgruppe, wenn sie mal gar nicht passt, dann macht man nochmal ein anderes Thema auf.
Ist gut, und bist du auch da? Oder irgendwie bist du gerade bei mir eingefroren? Wir schwenken kurz mal zu dir, Anke. Mal gucken, Gudrun kommt bestimmt gleich wieder, weil Influencer, das ist ja bei euch auch ein Riesenthema. Die Trainer und die Trainerinnen würde ich ja schon auch ganz stark.
Das ist halt echt eine gute Zusammenarbeit, ein guter Dialog mit.
Ja, Gudrun, du hast dich eigentlich.
Eingefroren?
Ja, du warst eingefroren, genau. Jetzt bist du wieder da. Ich hoffe, die Verbindung hält.
Ich hoffe auch, wo wir digital sind.
Ja, genau. Wir wollten jetzt einmal mit Anke darüber sprechen, wie das mit Influencern und Influencerinnen bei Anke funktioniert, weil natürlich Content riesen Teil ist, beziehungsweise eure Trainer und Trainerinnen sehe ich ja ganz stark auch als Influencer-Botschafter, Botschafterinnen für die Marke. Ist das so?
Die Frage, ja, das ist so. Die Frage ist tatsächlich, ob wir die Influencer nennen würden, irgendwie, weil das tatsächlich irgendwie schon so ein Kategoriebegriff ist, den wir jetzt nicht verwenden würden. Wir haben tatsächlich unsere Trainer und wir haben unsere Mitglieder. Das, was wir dann tatsächlich als Begrifflichkeit nutzen, ist eher Authenticator, also Leute, Mitglieder, die unser Produkt sowieso schon nutzen, und genauso habe ich Gudruns Ansatz auch verstanden. Insofern gibt's da tatsächlich irgendwie auch schon eine Gemeinsamkeit. Das heißt, wir fragen niemanden, wir bitten niemanden, unser Produkt zu nutzen, der es nicht sowieso schon tut, um das dann tatsächlich für die Kommunikation irgendwie auch nochmal gesondert darzustellen, sondern ich sage immer, im Grunde genommen machen wir nur den Scheinwerfer an für das, was sowieso schon passiert. Und das Tolle bei Gudrun ist, und das ist bei uns gleichermaßen, es gibt ja Stories noch und nöcher, das heißt irgendwie das, was normalerweise im Marketing echte Limitierung irgendwie darstellt, dass du ein Storytelling machen musst, dass du tatsächlich eine authentische Geschichte irgendwie gestalten musst, irgendwie die erzählen musst, die noch vernünftig darstellen, das entfällt alles, weil das ist alles da. Und dadurch, dass wir jeweils beide so ein Functional Benefit irgendwie auch bedienen, das heißt, du nutzt unser Produkt irgendwie, weil du tatsächlich das als Problemlösung siehst, irgendwie für eine Herausforderung, die du hast. Bei Gudrun ist es tatsächlich die Haut. Bei uns sind das ganz viel irgendwie physische Dinge. Du sitzt den ganzen Tag am Schreibtisch, hast deswegen Rückenschmerzen. Du brauchst irgendwie einen Ausgleich irgendwie, weil zwischen Familie und Job, wo kaum Zeit für dich selber findest. Und dann liefern wir ja auch quasi einen Functional Benefit, irgendwie den du dann über uns tatsächlich oder über die Kommunikation dann eigentlich irgendwie nur noch zeigen muss, ne? Also ja. Wir finden nichts. Wie gesagt, wir fragen irgendwie niemanden, der unser Produkt nicht sowieso irgendwie schon nutzt, um das tatsächlich dann auch einmal zu zeigen und die Funktionalität zu zeigen. Wir haben zum Beispiel gerade eine 82-jährige Influencerin, die tatsächlich unfassbar ist und die zeigt irgendwie auf eine sehr sympathische und sehr nette Art und Weise zusammen mit ihrem Mann, dass irgendwie Sport im Alter tatsächlich kein Ausschlusskriterium ist, sondern tatsächlich irgendwie hilft, auch im Alter fit und tatsächlich auch gesund und glücklich zu sein, und das auch mit Hilfe unseres oder mit dem Support unserer Produkte.
Naja, die digitale Experience sprachen wir an, Community sprachen wir an. Ist es das, was euch denn abgrenzt zu den Fitnesskursen um die Ecke? Jetzt sind ja alle Studios glücklicherweise wieder auf. der Corona-Zeit hatten wir natürlich eine andere Zeit, auch für euch. Seid ihr dann, habt ihr ja nochmal einen richtigen Push bekommen. Ist es für eure Kunden und Kundinnen das, was es ausmacht, dann das digital zu erleben, oder ist es eher die Flexibilität, die man hat und die Unabhängigkeit, also für die Ausübung des Sports?
Ja, ich würde auch eher sagen, es ist die Convenience, also wie das Digitale entsteht, also wie man kauft sich das, wobei das stimmt nicht. Man muss sagen, irgendwie in Deutschland muss man es direkt irgendwie wieder zurücknehmen. Im Kaufprozess ist es tatsächlich sehr entscheidend, ob es sich um ein Connected-Produkt, Fitnessprodukt handelt oder nicht. Das, wie gesagt, gehört eins zu den relevanten Kaufkriterien. Ich würde aber behaupten, deswegen, also auf dem Papier, ich würde behaupten, die Entscheidung für das Produkt, beziehungsweise bei uns auch eher für das Fitnesserlebnis, erfolgt tatsächlich eher über die Convenience, also dann halt zu trainieren, wann du möchtest und nicht, wenn das Fitnessstudio geöffnet hat oder der Trainer irgendwie bereit für dich ist, und zwar den Kurs, den du gerade machen möchtest und nicht der gerade irgendwie zu der jeweiligen Zeit auch angeboten, und da auch so eine Flexibilität zu haben. Wie oft habe ich das, dass ich irgendwie auf dem Bike sitze und denke so, irgendwie heute wollte ich eigentlich richtig Gas geben, mach dann aber eher einen Ausdauerkurs, irgendwie, weil ich das Gefühl habe, irgendwie, dass das für mich in der Situation, in der ich mich gerade befinde, oder in dem den Fitnesslevel, den ich an dem Tag da habe, dass das dem eher entspricht, oder auf eine Pause, oder zum Beispiel auch Meditationskurse, die auch helfen, beispielsweise besser einzuschlafen, irgendwie Programme zu entwickeln, so eine Routine zu entwickeln, die insgesamt irgendwie dir tatsächlich helfen, irgendwie dein körperliches Wohlbefinden aufzubauen. Und es geht eher darum, wie gesagt, und digital hilft halt diesen Convenience-Aspekt, aber nicht anders.
Nicht anders, so spannend. Lass uns ein bisschen über die Journey sprechen. Jetzt sprachen wir ja schon über Influencer, was ich bei euch gut und spannend finde. Du sagtest ja, euch gibt's jetzt seit 91. Gestartet habt ihr ganz früh im Social Web. Das fand ich total spannend, als wir uns unterhalten haben. Und dann kam erst TV dazu, wenn ich richtig informiert bin. Wieso habt ihr euch dann noch zusätzlich fürs TV entschieden? Hätte ja eigentlich, also der klassische Weg ist ja eigentlich andersrum.
Ja gut, das ist eine Etatfrage gewesen. Also ganz einfach zu beantworten.
Ja, spannend. Also ich dachte, ja, tatsächlich. Oder Zielgruppe ist leichter zu erreichen. Ja, erzähl mal.
Nein. Also das war, wir haben, also man muss wirklich sehen, wir sind heute heißt es halt Founder. Also es ist eine Ausgründung gewesen mit einem unheimlich kleinen Team und kleinem Etat.
Startup
ausgerollt von der Dermatologie. Genau, das Startup, genau. Wir waren so wenig Leute mit einem kleinen Etat anfangen und haben einfach gesehen, dass wir die ersten Jahre nur dialogisch mit der beratenden Gruppe, der Dermatologin, Dermatologen und der verkaufenden Einheit im Apothekenbereich zu tun hatten und eigentlich wenig von Endkundinnen mitbekommen haben. Und darum haben wir, oder auch da der Zugang zu Endkundinnen auch über Printanzeigen war für uns ein Etat, den konnten wir uns gar nicht wirklich leisten und haben uns da langsam hingearbeitet. Und wir haben viele Jahre lang gesagt, irgendwann machen wir mal TV. Das war dann 2018. Allerdings haben wir vorher dann diesen großen Gedanken, also TV ist ja Masse, also man schaut dann ja schon, also wir, vor allem muss man dann gucken, wen adressiert man mit welchen Produkten.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Aber als wir uns die TV leisten konnten, haben wir erstmal nochmal für uns einen weiteren Check gemacht. Ist eigentlich noch Zeit für TV? Also ist 2018 noch Zeit, um im TV eine Kampagne zu machen? Das war aber mit einer... Und dann haben wir noch ein Tracking gemacht, also Markenbekanntheit festgelegt zu dem Zeitpunkt vor TV, damit wir uns absichern konnten, und haben dann aber sehr gut geprüft, aber mit echt großer Aufregung die erste TV-Kampagne gemacht, mit einem Riesenerfolg. Also für uns ist das ein unheimlich starker Drive gewesen auf die Marke, an vielen Stellen messbar. Und wir prüfen aber, und seither ist das natürlich auch ein Teil unserer 360-Grad-Marketing-Aktivitäten, die aber immer wieder geprüft wird, und wie viel wandeln wir von TV in digitale Bewegtbild, also oder Addressable-TV-Kampagnen um. Und das wird also jedes Jahr, prüfen wir uns neu, sagen, wir würden immer wieder gucken, ist das der richtige Weg? Also es geht nicht darum zu sagen, wir müssen ins TV, weil TV halt einfach eine Art von Status ist, sondern es geht uns immer darum, also es ist ja Funnel im Grunde. Ja, wir versuchen da auch zu Leute zu erreichen, die TV gucken. Das ist halt die klassische Familienmanagerin, die für uns da in die Produkte auch reingeht und berät für die ganze Familie. Wir machen aber Bewegtbild auch im Addressable TV. Wir machen im Grunde YouTube-Werbung und das Ganze kann man ja als Bewegtbild auch runter skalieren bis hin zu TikTok. Also das heißt, da kann man ja im Grunde auch dann kleine Splitter wieder nehmen. Das heißt, eine Gruß, also das Ganze ist als komplette Kampagne angelegt, aber TV muss man sich erstmal leisten können. Das war der Ansatz seiner Zeit. Und wir schauen, also vielleicht muss man demnächst viel mehr Geld für zum Beispiel neue Wege. Wir haben ja das Thema Metaversum auch kurz angesprochen im Vorgespräch. Ja. Wir müssen dahin gehen, wo die Menschen sind. Also das ist eigentlich Kanal egal. Natürlich muss man Kanal angepasst dann unterwegs sein, aber wo sind Menschen, die wir erreichen können, denen wir erzählen können, was unsere Produkte wirklich Tolles bringen?
Und kann man schon sagen, war der Weg. Wo die Kundinnen bei euch üblicherweise einsteigen in eure Journey, ist es noch die Apotheke oder kommen die dann doch über Social Media und gehen dann, wie du sagst, Drive to POS? Gibt's da eine Regel? Könnt ihr das sehen?
Also ich kann das nicht in Prozenten verteilen, aber also die Apotheke ist noch immer ein wichtiger erster Kontakt, weil, also auch da, man hat ein Hautproblem, dann googelt man vielleicht, aber man geht auch an Apotheken vorbei oder in die Apotheke rein und sagt dann, hier, guck mal, also Dermatologie ist ja auch gut zu lösen in der Apotheke, weil man es mal eben auf die Theke legen kann. Also ich kann ja, ich sag mal, einen gebrochenen Finger nicht auf die Theke legen und sagen, mach da mal was dran, aber wenn ich eine gute Beratung in der Apotheke bekomme, habe ich echt ein vertrauensvolles Verhältnis zur Apotheke. Aber es hat auch immer, welchen Impuls habe ich gerade? Also habe ich jetzt gerade irgendwie ein Thema, wo ich sage, ich muss mich mal tiefer einbegeben, gehe ich ins Netz, kriege da eine Information? Habe ich was, wo ich sage, ich brauche jetzt irgendwie, ich gehe in meine Stammapotheke, die beraten mich immer gut, da lege ich mal mein Hautproblem vor. Dann gehe ich dahin und idealerweise matchen diese Dinge. Also ich kriege halt in den Bereichen immer die gleiche Ausrichtung der Antwort. Aber es ist richtig so, dass wir mehr Leute, ist auch ein bisschen über die Altersschiene gegangen, also je jünger die Leute sind, desto eher kommen die auch von sozialen Medien. Wir haben letztens die erste große TikTok-Kampagne gemacht, wo dann Leute in die Apotheke kamen. Also es ist dann von TikTok in die Apotheke ganz viel gekommen, die sonst nicht in der Apotheke gewesen sind für ihr Thema. Ja, aber wie gesagt, ich kann es nicht genau in Prozenten sagen, aber empfundenerweise nimmt natürlich digital dazu.
Ja, also ich hätte aus meinem Grund, allokiert ihr denn auch dementsprechend Budgets? Wie geht ihr mit der Budgetverteilung um, entsprechend wo die Leute einsteigen? Macht ihr das tagesaktuell? Natürlich nicht, aber wie schnell könnt ihr hin und her shiften, auch abhängig von Zielgruppen, die ihr vielleicht zu bestimmten Zeiten im Jahr ansprechen möchtet?
Also wir wir sehen ja, was im Grunde ankommt bei uns, ist ja das, was wir im Grunde digital sammeln können. Und man weiß nicht mehr, ist das der Erstkontakt? Also ich kann ja nicht sagen, ist es jetzt der erste Kontakt oder war jemand schon in der Apotheke und hat da die Marke gesehen und möchte sich nachinformieren? Oder hat er in TV was gesehen? Das ist für uns nicht, der Weg ist nicht so nachvollziehbar, man kann dem vertrauen. Also wir haben eine Vorstellung davon, wie die Dinge gehen. Und wir haben eine Verteilung, die tatsächlich im Herbst beginnt immer, weil der Herbst ein ganz starker Zeitpunkt ist, um mit Hautpflege zu beginnen. Die Hautprobleme starten an vielen Stellen dann im Herbst neu, weil der Sommer eigentlich gut ist für die Haut. Also ich habe ein gutes Klima, ich habe die Sonne tut auch der Haut, also in Maßen genossen, ist hier sehr ausgleichend auch, das Licht einfach. Und wir haben keine Heizungsluft, wir haben keinen Wind und so weiter. Und dann beginnen wir mit den Kampagnen im Oktober und gehen dann übers Jahr, wir analysieren 14-tägig intensiv, was wir wohin neu verteilen müssten. Also ist aber eigentlich der große Plan, ist dann eigentlich fürs Jahr angelegt.
Ja, bevor wir zu dir und deiner Customer Journey kommen, Arke, ich habe noch eine letzte Frage an dich, Gudrun. Ihr verkauft ja nicht direkt ab. Wir sprachen ja auch drüber, dass ihr keinen Direct Sales macht. Das ist ja eine klare Entscheidung von euch. Man könnte meinen, dass sich das irgendwann jetzt vielleicht geändert hätte, aber ihr bleibt ja dabei. Unser Vertriebskanal sind die Apotheken. Warum?
Die Apotheken haben, also A, haben wir 18.000 Standorte in Deutschland. Wenn wir jetzt von Deutschland reden, wir sind ja auch in Österreich und Niederlanden da. Das ist ein Händlernetz, wo man irgendwie, ich glaube, keinen großen Vergleich hat. Und wir haben die Beratungseinheiten dort. Dann haben wir die Versandapotheken, die auch einen Beratungsteil annehmen, weil ja auch dort teilweise Apotheker oder PTAs in der Hotline sitzen beispielsweise oder auch im Chat. So, dass wir da keine Konkurrenz machen müssen und möchten. Also das wäre für uns eigentlich unfair, wenn wir im Grunde die Standorte aufbauen und dann sagen, wir greifen es für uns aber ab. Natürlich ist es nicht so, also wir kriegen halt weniger Daten. Also Daten sind das neue Gold, sagt man ja. Das heißt, müssen wir uns dann aus zweiter Hand holen. Also ich weiß schon, worauf du hinaus möchtest. Für uns ist aber eigentlich an sich.
Ja.
Genau. Aber die kriegt man auch über Apotheken oder über das, was wir halt von unseren Netzwerkwerbungen bekommen, sind ja auch ganz viele Daten mit dabei. Und wir haben viele dialogische Ansätze mit Kunden, die sind im Newsletter beispielsweise oder im Social-Media-Bereich, da kriegen wir schon was mit. Mhm. Aber wie gesagt, der Handel selber ist für uns kein Thema, weil wir einfach diese Wettbewerbssituation den Apotheken nicht machen möchten.
Ja.
Die geben uns das Vertrauen, haben Plätze leer geräumt, um uns da zu haben. Da können wir klassische Pull-Strategien super fahren.
Ja, Amazon werden wir euch also nicht finden, oder? Da bin ich doch, weil das in der super Überland
auf Amazon aber nicht ausgefeuert. Genau. Also ich wollte dir deine Überleitung jetzt nicht versauen, aber das sind Versandapotheken, die dann auch bei Amazon aktiv sind, um diese Kunden
ja.
Vereinfachung da zu sehen. Jetzt bin ich ruhig.
Genau, euch findet man auf Amazon demnächst oder jetzt schon. Genau. Wo steige ich denn klassischerweise ein? Weil ja der klassische Einstieg bei euch in die Customer Journey ist ja nicht Amazon. Wie ist das
genau bei euch? Genau, also bei uns ist es tatsächlich, also klassisch zum Launch, irgendwie vor 3 Jahren haben wir auch im TV angefangen, um die Marke auch erstmal natürlich aufzubauen. Der zusätzlich zu der Saisonalität, wir haben so ungefähr gleiche Zeiten irgendwie Gudrun und ich irgendwie, was so Saisonalität irgendwie auch von Media irgendwie betrifft. Das heißt, auch bei uns steigt natürlich das, dadurch, dass wir stark im Home-Fitness-Bereich sind, irgendwie ist natürlich der Herbst irgendwie derjenige, der für uns auch den Saisonauftakt bedeutet. Das heißt, wir haben eine starke Saisonalität und hinzu kommt, weil wir ein hochqualitatives und damit irgendwie auch im Verhältnis also ein Lifestyle-Produkt irgendwie haben, haben wir einen relativ langen Purchase-Funnel. Also der ungefähr irgendwie so bei, würde jetzt mal sagen, irgendwie 3-4 Monaten liegt. Bei uns gibt es unterschiedliche Kontaktpunkte oder so Erstkontaktpunkte. Wie gesagt, am Anfang war das zunehmend TV und Social. Mittlerweile ist es, wechselt das, weil die Community immer größer geworden ist, dann halt auch vor allem zur Weiterempfehlung. Also es gibt ganz oft, wir befördern das natürlich auch, dass wir den Mitgliedern dann auch nahelegen, irgendwie natürlich, wenn sie das Produkt gut finden und Paletten super finden, die Marke super finden, damit trainieren, das auch zu empfehlen. Und das merken wir schon, dass dieser Community-Effekt natürlich bei einer wachsenden Community immer größer wird und auch anteilig auch im Erstkontakt insbesondere irgendwie einen größeren Anteil einnimmt. Insbesondere ist das natürlich, es ist nichts wertvoller als so ein vertrauensbildender Erstkontakt. Und insbesondere ist es auch so, irgendwie wir haben das auch ganz oft, dass die Mitglieder sich dann natürlich auch gegenseitig direkt das Produkt zeigen. Ne? Also dann sitzt irgendwie jemand schon mal, irgendwie wenn die sowieso irgendwie, ich hatte das irgendwie letzte Woche, dass mir jemand erzählt hat, irgendwie der Erstkontakt war tatsächlich irgendwie bei einer Freundin, die das relativ zu Beginn gekauft hat. Ich so, ich muss dir was zeigen. Und dann natürlich man die Frau irgendwie direkt die Möglichkeit hatte, da einmal draufzusteigen, sich das einmal anzugucken. Und wir wissen, das ist irgendwie so eine tatsächlich immer so ein Erfolgsrezept von uns gewesen. Wir wissen, wir haben das mal am Anfang Bumps on Bike Strategie irgendwie genannt. Weil sobald das Produkt, und du verstehst es tatsächlich irgendwie am besten, wenn du einmal drauf gesessen hast und es einmal ausprobiert hast und einen Kurs von uns gemacht hast, dann haben wir tatsächlich eine 50-50 Conversion. Ne? Also jeder Zweite, der das ausprobiert, der kauft tatsächlich auch das Bike. Und da ist es ja im Grunde genommen dann egal, wo das stattfindet. Ob das zu Hause stattfindet oder halt in den Stores stattfindet, wo ich dann irgendwie auch nochmal eine zusätzliche Erklärung vielleicht bekomme, vielleicht auch direkt irgendwie so ein Bike-Fitting dazu. Das hat sich also tatsächlich im Laufe der Zeit und im Laufe irgendwie der Stages jetzt tatsächlich verändert vom Verhältnis, was auch gewollt war. Aber natürlich irgendwie Erstkontakte und TV-Awareness spielen nach wie vor irgendwie eine große Rolle. Performance hat für uns auch von Anfang an eine große Rolle gespielt, weil wir natürlich insgesamt digital aufgestellt sind, zusätzlich natürlich zu dem stationären Retail. Für uns im Moment tatsächlich so eine Aufgabe ist, ist den Mid-Funnel-Bereich tatsächlich zu erschließen und den quasi dann auch mit abzudecken, um dann über die Funktionalität und den funktionalen Benefit die Stories zu beleuchten und die tatsächlich über Authentizität dann auf nahe zu bringen, um die Marke nahe zu bringen, das Produkt nahe zu bringen, das durchaus erklärungsbedürftig ist.
Ja, was mich noch sehr interessiert ist, wir haben ja nun Marketing und Vertrieb, denken wir immer mehr zusammen. Ich meine, das waren ja früher klassischerweise Silos, Marketing und Vertrieb. Das kriegen wir jetzt schon hin, auch in einer Connected Journey, Customer Journey unterzubringen, immer mehr. Auch aufgrund unserer technologischen Weiterentwicklung, logischerweise. Und der Denke, dass wir die Dinge zusammendenken müssen. Wie ist das bei euch beim Kundenservice? Liegt das auch bei euch? Weil ich finde, jetzt ist ja eins so Kundenservice das nächste. Wir haben gerade über ein Funnel gesprochen, Upper Lower Funnel. Liegt der Service auch bei euch und kriegt ihr das auch schon in euer Customer Journey gemanagt? Also ich gut schon, willst du starten?
Also wir haben Kunden, ich starte gerne. der Kundenservice ist bei uns unterteilt tatsächlich in Apotheken, also Händlerkundenservice und Endkundenkontakt. Und der Händlerkundenservice ist ganz klar im Vertrieb angesiedelt. Und die Aktivierung ist aber, also Gemeinschaft mit dem Marketing natürlich. Also wir machen ganz viele Kampagnen für die Vertriebskolleginnen, dass die mit den Apotheken arbeiten können und alles, was an Rückfragen oder Anfragen kommt, ist aber Vertriebsarbeit. Die Kollegen sind zu den Produkten extrem gut geschult und kennen ihre Kunden auch. Also das heißt, wir haben ein großes Team auch, die tatsächlich auch im Außendienst und aber auch im Innendienst hier mit den Kollegen mit den Apothekenteams zu tun haben. Das ist aber auch, die Einheit ist so noch. Also im Apothekenbereich möchte man mit den Kollegen, das ist ein People's Business, entweder vor Ort oder auch am Telefon. Da passiert unheimlich viel. Wir haben tolle Kollegen, die das managen. Der Service zu den NutzerInnen, der ist fast komplett zu uns rübergewandelt, weil alles ganz, ganz viel über Social kommt. Ja, das heißt, es ist ein unheimlich dialogischer Bereich, Social Media, die ganz, ganz viel, also Facebook ist da der klassische Kanal. Ja. Also es hat auch, glaube ich, da wieder, wo frage ich danach? Das ist ein bisschen auch die Altersstufe in Facebook, die fragen wirklich viel. Und unser Social Team ist, also das Digital Team ist im Marketing angesiedelt. Und das Team selber, die sind extrem gut geschult, haben aber auch nochmal eine Einheit, auch aus dem Marketing. Das ist das sind die Seminar-Kosmetologinnen, da eine schnelle Antwort immer. Also wenn da irgendwas, wir haben natürlich FAQs für uns selber, dass die unheimlich schnell reagieren können und viele Standards lösen die super und können da mit den NutzerInnen in ganz tollen Dialog treten. Und wenn speziellere Dinge kommen, haben wir auch einen schnellen Weg. Also das geht dann auch unmittelbar. Also aufgeteilt in zwei Bereiche.
Ja. Wie ist bei dir, Anke?
Bei uns gibt es tatsächlich eine klare Trennung, also zwischen Customer Service, Vertrieb, Marketing. Wir stimmen uns natürlich ab, aber bei uns sind das tatsächlich irgendwie getrennte Bereiche, die wir aber tatsächlich selber alle bereithalten und die Services alle bereithalten. Und so muss man sagen, das ist ganz interessant. Ich hatte das im Vorgespräch, glaube ich, schon kurz genannt. Facebook ist ja normalerweise auch ein echtes Community-Portal, das dann aber auch gerne von den werbenden Unternehmen irgendwie genutzt wird, um dann tatsächlich irgendwie nochmal auf, keine Ahnung, Aktionen hinzuweisen, Produktfeatures hinzuweisen. Wir machen das relativ wenig. Wir halten uns sehr zurück und lassen da tatsächlich die Community für sich selber sprechen, beziehungsweise aktivieren tatsächlich eher die Community, sich selber zu helfen. Was unfassbar gut funktioniert. Ich bin immer wieder überrascht oder war insbesondere zu Beginn überrascht. Ich hatte das, glaube ich, erzählt, dass ich fassungslos davor gesetzt habe und gesagt, muss doch jemand antworten. So. Da muss man tatsächlich ein bisschen Mut haben und auch ein bisschen Geduld, irgendwie nicht sofort diesem Impuls zu folgen, so irgendwie direkt mal in Beantwortung wieder reinzuchippern. Damit die Community sich tatsächlich irgendwie die Möglichkeit irgendwie auch gibt, wie gesagt, das untereinander zu beantworten. Und jeder Tipp irgendwie, der da in der Community selber irgendwie geteilt worden ist, jede Antwort, die sich da selber gegeben worden ist, die ist so viel stärker als all das irgendwie, was wir mit einer schnellen Antwort vielleicht irgendwie hinzuaddieren können, dass es irgendwie schade darum wäre, irgendwie sich dieser Möglichkeit, sich diese Möglichkeit zu nehmen. Und deswegen, wie gesagt, das ist tatsächlich, also muss man ein gutes Produkt haben, so, ja. Um das auch wagen zu können. Und natürlich hat uns da geholfen, dass wir in den USA seit 2012 bereits am Markt sind. Das heißt, irgendwie viele Fragen irgendwie wiederholen sich dann natürlich auch. Nee, und viel Inspiration kommt tatsächlich aber dadurch auch aus der Community, weil du selber irgendwie immer wieder sofort irgendwie diesem Impuls gehorchst, irgendwie auch Antworten selber zu geben, dann kommen die ganzen Antworten, die alternativ irgendwie aus der Community kommen könnten, auf die musst du dann verzichten. Und teilweise kommen dann halt auch wirklich Anregungen und Fragen, insbesondere mit dem Start im deutschen Markt haben wir das erlebt, die bislang noch nie gestellt worden sind. Ne? Also die Deutschen wollen ja auch viel Hintergrundwissen haben, wie gesagt, irgendwie stark diesen funktionalen irgendwie Bezug. Das heißt, irgendwie da kommt dann ganz viel Inspiration auch für unsere eigene Produktentwicklung, die, wie gesagt, wir uns nehmen würden, wenn wir tatsächlich diese Plattform dann auch selber moderieren.
Ja. Ja. Ich würde gerne noch in das Thema auch Organisation.
Aber ist es nicht auch ein bisschen Unterschied?
Ja, unbedingt. Sag nochmal, Gudrun, du warst eben abgebrochen.
Ist es nicht auch ein Unterschied, ob ich habe hier einmal den Verlauf, also ich habe den Account, Dialoge oder die Gespräche quasi wie eine Gesprächsrunde, da muss ich nicht immer rein, aber wir haben also sehr viel auch Direktnachrichten oder Privatnachrichten, wo halt wirklich Fragen zu Produkten gestellt werden, da müssen wir ja rein. Die muss man ja
genau
erfahren.
Genau, das ist klar zugeordnet, das geht dann an den Support oder an den Service. Das ist dann ja auch irgendwie eine sehr, ganz oft, in diesem das auch sehr spezifische Fragen, die werden natürlich auch direkt beantwortet, wenn sie allerdings auf der Plattform gestellt werden und in der Community gestellt werden, irgendwie dann sind, wie gesagt, wir nicht die Ersten, die da die Antwort geben. Also man sieht das dann ja auch je nachdem irgendwie, wie spezifisch oder technisch es da auch ist, irgendwie dann hilft so eine Weiterempfehlung, ist dann aber aus unserer Sicht tatsächlich immer viel wertvoller als alles, wie gesagt, was wir
auf jeden Fall. Ja. Das stimmt, ja.
Ganz oft geht es auch um allgemeine Fragen, beispielsweise, ich habe keine Ahnung, habt ihr irgendwie einen Tipp für mich, irgendwie welche Kurse, ich habe irgendwie keine Ahnung, ich möchte irgendwie im Core irgendwie ein bisschen fitter werden und möchte, gibt's irgendwie ein Programm irgendwie, das mit dem ich irgendwie beispielsweise über 4 Wochen irgendwie das Ganze aufbauen irgendwie machen kann, hat jemand Erfahrung von euch irgendwie dazu schon gemacht? Oder wir haben jetzt beispielsweise auch in unserer Kampagne gerade Melanie Dolkholz, professionelle Fußballspielerin, die ein Kind bekommen hat, die natürlich Sportlerin ist, aber die genauso, ich habe auch irgendwie 2 Kinder bekommen, irgendwie dann danach, nachdem das Kind dann auf der Welt ist, auch irgendwie so ein bisschen irgendwie hilflos ist. Und da ist man für jeden Support und jede Hilfe und jeden Hinweis tatsächlich auch dankbar. Und da hilft einem diese Community tatsächlich irgendwie auch, dann die entsprechenden Tipps zu geben und dann die entsprechenden Ratschläge, um da tatsächlich das Richtige zu finden.
Mhm. Funktioniert eure Community auch offline? Also die ist ja online entstanden. Wir haben ja früher mal den klassischen Fall gehabt, offline, jetzt brauchen wir eine Online-Community dazu. Bei euch ist die ja komplett online entstanden.
Die ist komplett online entstanden und wie gesagt, es gab in den USA, haben wir das gesehen, das ist natürlich immer ganz gut, irgendwie dort Vorbild zu haben oder zu sehen, wie das da funktioniert hat. Wobei irgendwie auch die kulturellen Unterschiede tatsächlich dann immer doch irgendwie da sind, so dass man nie weiß, irgendwie machen die Deutschen das, irgendwie funktioniert das. Also wenn die sich da in diesen Kursen treffen, treffen die sich dann auch privat, also so auf dem Wein oder so. Aber die machen das wirklich. Das ist wirklich lustig. Die sehen das dann auf Facebook irgendwie, dass sie sich dann, keine Ahnung, gegenseitig in den Städten besuchen. Es gab auch sogar Community-Events, die dann, keine Ahnung, sich verabreden mit 200 Mitgliedern in Berlin, sich 3 Tage treffen, nur um sich das erste Mal, um sich wirklich irgendwie auch einfach mal persönlich zu treffen und nicht immer nur virtuell auf die Leaderboard. Das kommt aber tatsächlich alles aus der Community. Also es ist nicht, was in irgendeiner Form durch Boardorder wird, genau, sondern dieser Anreiz kommt immer aus der Community, die Ideen dazu kommen aus der Community. Aber das ist schon irre. Also das ist ein bisschen Blind-Date-mäßig. Ich kenne das ja auch, wenn du da denkst, du hast ja eine enge Beziehung zu der, wie gesagt, wenn du mit denen irgendwie durch Blut, Schweiß und Tränen irgendwie gegangen bist in diesen Kursen, die kennst, also du hast das Gefühl, irgendwie die zu kennen irgendwie und dann stehen die tatsächlich persönlich vor dir. Das ist schon verrückt.
Ich sag's euch, ihr braucht noch eine Dating-Funktion, ich sag's euch. Gut, und magst du uns ein paar Insights geben, wie ihr das organisiert? Was ist bei euch automatisiert? Du hast schon ein bisschen über die Teams gesprochen, wie die aufgestellt sind. Kannst du uns noch Insights dazu geben, wie du organisiert bist, um deine Customer Journey zu bespielen, wie eben besprochen?
Also wir haben eigentlich wenig automatisiert. Wir haben im Grunde, wir natürlich machen wir Social Listening und schauen, arbeiten mit Tools für den Social-Bereich, der bei uns ist aber eigentlich alles hat ab letzten Endes. Okay. Also wir haben im Team, wir haben ein Team, was den aus dem ganzen digitalen Bereich abdeckt. Das sind 10 KollegInnen, die machen bei uns Website, die machen bei uns also Inhalte, quasi Content, dann natürlich das ganze Thema SEO, SEA für die Aktivierung der Website. Wir haben die Landingpages mit Inhalten für die entsprechenden Themen und ein Social-Team, was aus 3 KollegInnen besteht, derzeitig, die sich um die Communities kümmern, die sich mit den entsprechenden Anbietern dann auch um so ja, um gebuchte Aktivitäten im Bereich der Social-Media-Kanäle kümmern und arbeiten dann noch mit einer Agentur nach außen hin für größere Kampagnen, wenn wir Umfelder dann buchen und suchen. Und die sind natürlich für uns die, ja, das ist für die großen Würfe, sehen wir da viel mehr, was dann auch trackbar ist und wie bis hin zu Kampagnen, die wir automatisiert aussteuern, aber es wird nicht von unserer Seite gemacht.
Okay. Von der. Ja, wie sieht's bei euch aus, Anke? Automatisiert, ja oder nein? Alles händisch?
Alles händisch. Ja, also wir spielen mit Mitgliedern, ne? Auch weil wir haben keine Kunden, wir haben halt Mitglieder und damit tatsächlich auch Partner, mit denen wir sprechen. Und deswegen, damit schließt sich tatsächlich jegliche Automatisierung aus.
Ja, spannend. Also ich dachte schon mal, also es wird ja immer mehr, ne? Automatisierte Content-Produktion, die wird immer besser. Da ist natürlich spannend zu sehen, jetzt oder von euch zu hören, dass es in beiden Fällen doch noch nicht so weit ist.
Also da steckt noch also Herzchen und ganz viel, ja, auch manchmal auch Schweiß und Tränen mit.
Ja, auf jeden Fall. Falls es Fragen gibt, also gerne Fragen, auch gerne jetzt an Anke und an Gudrun stellen, gerne über den Chat. Ich müsste den hier rechts sehen. Also überlegen Sie sich gerne Fragen. Wir haben noch jetzt Zeit dafür. Bis die möglichen Fragen kommen, würde ich gerne noch über Vision und Zukunft sprechen. Metaverse war gerade schon mal ein kurzes Thema. Wie ist es bei euch, Anke? Habt ihr darüber nachgedacht, ins Metaverse zu gehen? Ich meine, das liegt ja irgendwie auf der Hand. Ich fahre durch die Alpen, aber wirklich. Und nicht, sonst sehe ich das ja auf dem Screen im Fitnessstudio. Das haben wir ja auch schon viele von uns erlebt. Seid ihr schon da?
Genau, die Alpen haben wir auch auf dem Screen. Genau, also uns Scenic Ride heißt das bei uns tatsächlich. Da gibt es tatsächlich mehrere Routen, die ich dann tatsächlich auch fahren kann für denjenigen, der tatsächlich Landschaften mag irgendwie und Sport in der Landschaft. Auch das gibt es mit uns tatsächlich auch da sehr hochwertig produziert, sodass ich tatsächlich auch wirklich irgendwie ein Fahrgefühl dabei habe. Wir sind eine Innovations- und Tech-Company, ne? Beinahe. So. Also das heißt, irgendwie wir sind natürlich aufgeschlossen bezüglich allem, was es da gibt. Wir sind aber natürlich umso mehr auch eine Mitglieder-Company. Das heißt, alles das, was wir tun, machen wir für unsere Mitglieder oder das Angebot, irgendwie schneiden wir so zu, irgendwie, dass es unseren Mitgliedern tatsächlich auch entspricht. Und sobald wir in virtuellen Räumen einen Content erstellen können, der tatsächlich auch unserem Qualitätsanspruch entsprechen würde, weil das ist tatsächlich, da machen wir keine Absprüche, Qualität, der dann auch unseren Mit oder für unsere Mitglieder einen Mehrwert generiert, wären wir da offen, würde ich einfach mal so sagen, womit wir beispielsweise irgendwie schon gestartet haben. Wir haben für das Bike ein Kursangebot entwickelt mit einem Gamification-Feature. Also, dass ich tatsächlich irgendwie durch eine virtuelle Welt irgendwie fahre, dabei Punkte irgendwie einsammeln kann, um den Gamification-Ansatz hier Rechnung zu tragen. Also, wir sind total offen, was sämtliche Innovationsthemen betrifft und was auch natürlich das Metaverse betrifft. Wie gesagt, würden aber nach wie vor unsere Mitglieder, würden das auch unsere Mitglieder zuschneiden und wie gesagt, irgendwie der Qualitätsanspruch ist, steht bei uns tatsächlich im Vordergrund. Aber wir sind auch längst fertig. Also insofern, da kommt bestimmt noch einiges und wir sind da sehr, sehr flexibel.
Da passt auch gut die Frage, die gerade reingekommen ist für dich. Wie viel Mitspracherecht haben die Trainer am Content? Wie viel wird vorgegeben?
Die Trainer konzipieren ihre Kurse selber. Also es gibt tatsächlich ein Programm, das vorher abgestimmt ist mit den Trainern. Wie gesagt, das sind alles zertifizierte Trainer, die können ihr Handwerk. Und wie gesagt, das ist ja immer das, irgendwie, was ich als Marke irgendwie tatsächlich irgendwie auch qualitativ irgendwie darstellen will und wo ich irgendwie so Rahmen schaffe, das Versprechen, das ich tatsächlich auch als Marke gebe. Das ist mit den Trainern vereinbart und innerhalb dessen konzipieren die dann jeweils ihre Kurse, die tatsächlich irgendwie dann auch immer wieder einer Qualitätskontrolle unterliegen. Die stellen dann ihre Musiken irgendwie selber zusammen. Die sind auch sehr unterschiedlich, wie man sich vorstellen kann. Von Helene Fischer bis Techno. Da kann sich jeder das Passende heraussuchen. Und die Kurse sind auch immer ein bisschen unterschiedlich aufgebaut und haben einen unterschiedlichen Schwerpunkt. Wir haben zum Beispiel Trainer, die fahren viel Endurance, also tatsächlich irgendwie auch eine durchgehende Herzfrequenz oder die Herzfrequenz zu steigern und das über einen längeren Zeitraum. Wir machen viel irgendwie Intervalle. Das wird, wie gesagt, abgestimmt, irgendwie immer im Hinblick darauf, irgendwie, dass wir ein vielfältiges, hochqualitatives Kursangebot immer auch herstellen.
Ich habe hier eine weitere Frage. Gudrun, ich glaube, die ist sehr spannend auch für dich. Wie geht ihr an neue Marketingkanäle ran? Kleines, dediziertes Team oder nebenbei mal testen? Du sprachst auch über TikTok. Ihr probiert ja auch neue Sachen aus. Wie macht ihr das?
Das ist eine Mischung auch aus dem kleinen Ausprobieren, manchmal aber den direkten großen Wurf starten. Also bei dieser TikTok-Kampagne haben wir direkt einen großen Wurf gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen mal sehen, wie kann man da aktivieren. Wir sind nicht mit einem eigenen Kanal dort, sondern wir haben da eine Buchung gemacht, die sehr weit vorne war und wir haben also direkt einen Server zusammen hoch gehabt, weil so viele Klicks über diese Kampagne gekommen sind, womit keiner gerechnet hat. Was aber auch, das kommt von Agenturseite. Also lassen wir uns beraten für neue Wege. Wir gucken. Ich will auch, wir sind unendlich neugierig. Und das ist, glaube ich, das, was uns alle so ein bisschen verbindet, dass wir sagen, von welche Wege gerade, also die verändern sich ja auch andauernd. Vor 5 Jahren haben wir noch gesagt, wir wissen, welche Temperatur gerade der Nutzer hat und wie alt er ist und so weiter. Das ist demnächst nicht mehr das Thema, wenn wir Cookies arbeiten. Dann müssen wir wieder über Werte und über Inhalte und Mehrwerte kommen. Wo wir jetzt ganz stark daran arbeiten, sind im Grunde Beratungstools, auch um natürlich bis hin zur gegebenenfalls Versandapotheke, die Menschen darin zu unterstützen, wie suchen sie ihr Programm. Und wir haben gerade einen Chatbot in Arbeit, der ist also wird jetzt in Kürze gelauncht, wo wir inklusive Videoeinheiten in diesem Analyse, Gespräch quasi, also Chat, der arbeiten mit einem Anbieter, der auch von einer Gamification-Seite eigentlich kommt im Chat und gucken, das wird so ein Start sein wieder für eine andere Art von Dialog. Da müssen wir auch mit einem großen Tool oder mit einer großen Menge von Menschen arbeiten, weil das irgendwann, wenn das KI ausgerichtet sein soll, auch eine große Basis bringen muss. Und wir, für uns ist auch immer spannend, wir arbeiten, wenn wir an Meta denken beispielsweise, werden wir irgendwas machen müssen, was in die Haut geht. Also wir sehen, was entwickelt sich in der Haut mit einem Produkt, also wo ich reintauchen kann. Oder wir haben seit 5 Jahren eigene Extrakte, die wir aus eigenen Pflanzen auch, also wir bauen Pflanzen an, die werden dann extrahiert und da kann man auch ganz viele Geschichten drum machen, was dieses Extraktionsverfahren, die Pflanze angeht, und dann aber auch die Wirkung auf der Haut. Also da sind wir gerade dran zu gucken, wie macht man das vernünftig, und das machen wir mit externen Anbietern. Also da gucken wir, was machen Agenturen da.
Ja. Ich weiß nicht, Anke, ob du noch zwar ganz kurz was dazu sagen kannst, wie ihr angeht. Wir haben noch 2 Minuten. Wie geht ihr das an? Gibt es ein Team, was sich jetzt ums Metaverse kümmert in den USA, oder kann jeder Markt auch ausprobieren?
Wir testen viel insgesamt. Also ich glaube auch, ich kann das nur noch mal unterstützen, was Bruno gerade sagte, dass uns alle, glaube ich, so eine große Offenheit auszeichnet, tatsächlich neugierig zu bleiben, lernbereit zu bleiben, tatsächlich irgendwie auch die Kunden oder Mitglieder auch als echte Partner zu empfinden und wie als echte Inspirationsquelle und nicht als Störquelle. Ich glaube, das ist tatsächlich so eine, da hat tatsächlich irgendwie auch so ein Switch stattgefunden. Und dann einfach irgendwie auch zu testen. Irgendwie, wir leben in einer Welt, irgendwie, die so volatil ist, wie sie noch nie war. Und was irgendwie heute funktioniert, irgendwie funktioniert morgen nicht mehr und umgekehrt. Also tatsächlich irgendwie dann viel und was funktioniert, irgendwie dann das tatsächlich irgendwie ausbauen, irgendwie, und wenn es nicht funktioniert, dann was Neues ausprobieren. Ja, also nur so einfach.
Ja, da hat Karin, um uns abzumoderieren. Ich habe noch einen Kommentar gesehen. Kleine Frage, aber mega Session. Das geht an euch. Vielen, vielen Dank.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23 vom November 2022. Es diskutierten Franziska von Lewinsky, CEO von Syzygy, Anke Drewicke, Marketing Director von Peloton, und Gudrun Hams-Weinmecke, CMO von Dermasense. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.